Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute geht es um das Thema Pflegeausbildung und den Pflegeberuf im Allgemeinen. Fragen, die wir uns in diesem Zusammenhang heute stellen werden, sind unter anderem: Was hat sich seit Umsetzung des Pflegeberufesgesetzes, das 2020 in Kraft getreten ist, verändert? Und hat das neue Gesetz es geschafft, den Pflegeberuf attraktiver zu machen? Was waren die Vorteile gegenüber der generalistischen Pflegeausbildung und haben sie sich bewahrheitet? Wie steht Deutschland im Hinblick auf die Pflegeausbildung im internationalen Vergleich da? Diese und viele andere Fragen werden wir heute beantworten und dazu haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen. Ich begrüße den Pflegewissenschaftler und Hochschullehrer für Pflegepädagogik, Professor Roland Brühe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier dabei sein zu können.
Ja, und auch mit im Podcast heute ist meine Kollegin Tahere Arjomandi, eine Expertin aus der Sozialwirtschaft, und sie wird das Interview mit Professor Brühe führen. Tahere, auch dir ein herzliches Willkommen.
Vielen Dank.
Ja, und damit gebe ich auch unser Mikro im virtuellen Studio schon an dich ab, Tahere. Du hast, glaube ich, eine Menge Fragen und Diskussionsstoff mitgebracht.
Ja, vielen Dank, Roland. Wir duzen uns, weil wir uns ja schon länger kennen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, selber mal wieder im Podcast dabei zu sein. Ist bei mir auch schon länger her. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und Roland, ich lasse dich mal ein bisschen erzählen. Vielleicht erzählst du den Zuhörern auch mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Welche Stationen hast du bisher schon so durchlebt? Ja.
Ja, gerne. Ich versuche es kurz zu halten. Hochschullehrende reden ja gerne, sonst wären sie ja nicht Hochschullehrende. Ich bin seit 2014 Professor für Pflegepädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, hier in der Abteilung Köln im Fachbereich Gesundheitswesen, und bin da vor allem eben verantwortlich für die Studiengänge Pflegepädagogik, die die Lehrpersonen ausbilden für die Pflegeschulen, da wo die Pflegeausbildung stattfindet. Und ich selbst habe auch einen Hintergrund aus der Pflege. Ich habe 1988, so lange ist das schon her, mein Examen als Krankenpfleger gemacht unter dem damaligen Gesetz und habe mich dann nach meiner aktiven Zeit in der Pflege am Bett, wie wir ja so schön zu sagen pflegen im Pflegeberuf, habe ich mich weitergebildet als Lehrer für Pflegeberuf, habe in einer Krankenpflegeschule gearbeitet und habe dann später Pflegepädagogik in Köln und Pflegewissenschaft in Fallendar studiert, lange Zeit am Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung in Köln gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo ich auch viel Erfahrung sammeln konnte im Zusammenhang mit der Beforschung und Konzeptentwicklung für die Pflegeausbildung. Unter anderem damals auch ein Projekt zur Entwicklung der generalistischen Pflegeausbildung, so ähnlich wie wir sie jetzt auch vorfinden. Meine Schwerpunkte waren deswegen immer auch schon die Pflegeausbildung selbst als Ganzes und die Lehrenden, die dort arbeiten, weil das auch nochmal eine spezielle Berufsgruppe ist. Also insgesamt hängt mir der Pflegeberuf immer noch sehr am Herzen.
Ja, das ist total spannend, dich hier zu haben, vor allem, weil wir uns ja bei der Sozialgestaltung und auch bei mir im Team Sozialwirtschaft sehr viel auch mit dem Pflegepersonal, Fachpersonal beschäftigen. Wir untersuchen ja in verschiedenen Regionen in Deutschland immer Bedarfe für ambulante Pflege, informelle Pflege, stationäre Pflege auch. Und das Problem ist immer, selbst wenn der Bedarf da ist, man muss ja auch immer gewährleisten, dass man auch das Personal dafür vorhalten kann. Du hast dich in der Vergangenheit ja schon sehr viel mit dem Pflegeberuf allgemein, aber auch mit dem Pflegeberufegesetz beschäftigt. Das ist in Kraft getreten 2020. Da würde jetzt auch direkt meine erste Frage zu abzielen. Und zwar, was hat sich denn eigentlich seit Umsetzung des Pflegeberufegesetzes verändert?
Man muss wahrscheinlich auch nochmal gucken, was ist überhaupt erstmal durch das Pflegeberufegesetz verändert worden. Und dann kann man auch drauf gucken, was denn seitdem überhaupt passiert ist. Weil das war schon eine kleine, ja, Revolution ist zu viel gesagt, dafür ging es zu langsam. Aber das hat schon einen bedeutenden Einschnitt gegeben, dieses Gesetz, weil der Pflegeberuf eigentlich neu konstruiert wurde dadurch. Das heißt, wir hatten vorher ja ein Altenpflegegesetz und ein Krankenpflegegesetz. Und da gab es drei Berufe, die Beruf der Altenpflege, die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und die Gesundheits- Gesundheits- und Krankenpflege, so wie sie nach den 2003er Gesetzen lauteten, die Berufsbezeichnungen. Und mit dem Pflegeberufegesetz wurde nun ein einheitlicher Pflegeberuf geschaffen. Die AbsolventInnen tragen ja jetzt die Bezeichnung Pflegefachfrau, Pflegefachmann oder eben Pflegefachperson. Und sind damit befähigt, durch die Ausbildung in allen Settings, wie wir so schön sagen, also Akutpflege im Krankenhaus, in der ambulanten Pflege, im häuslichen Setting und auch in der stationären Langzeitpflege, in Pflegeheimen tätig zu sein. Dafür erwerben sie die grundlegend notwendigen Kompetenzen. Das führt natürlich dann auch dazu, dass während der Ausbildung die Auszubildenden auch alle Handlungsbereiche, Stationen etc. durchlaufen müssen. Also das ist die berufliche Pflegeausbildung. Was es dazu noch neu gegeben hat, und dazu gab es viele Jahre vorher schon viele Modellprojekte, ist nun dann auch Realität geworden, also ein berufspolitischer Aspekt, für den lange auch gearbeitet wurde, dass nämlich die Möglichkeit, Pflege zu studieren, nun in das Gesetz mit aufgenommen wurde. Also, dass es ganz regulär jetzt möglich ist, statt einer beruflichen Pflegeausbildung an einer Pflegeschule ein Pflegestudium zu absolvieren, das einen dann auch die Kompetenzen ermöglicht, wie es so schön heißt, in hochkomplexen Pflegesituationen. Also Pflegesituationen mit besonderen Anforderungen, nicht nur in der pflegerischen Versorgung selbst, sondern auch in der ganzen Struktur auch sozusagen, was die Fallsteuerung angeht, um das bewältigen zu können. Das kann jetzt durch das Gesetz von Hochschulen angeboten werden in Kooperation mit entsprechenden Trägern des praktischen Studiums. Und eine dritte Neuerung ist, dass wir sogenannte Vorbehaltsaufgaben im Gesetz definiert haben. Das war vorher noch nie der Fall gewesen, nämlich dass es jetzt heißt, dass nur Pflegende, also die nach diesem Gesetz ausgebildet wurden, nach den vorherigen Gesetzen dürfen den Pflegebedarf erheben, dürfen den Pflegeprozess gestalten und nur sie dürfen die Qualität des Pflegeprozesses auch überwachen und feststellen. Das ist etwas Besonderes und Neues. Das heißt, Ausbildung und Studium müssen eben auch darauf hinarbeiten, dass die Lernenden dazu in der Lage sind. So, das ist die Grundanlage. Das wissen wir übrigens seit 2017, aber wie der demografische Wandel kam 2020 die Pflegeausbildung in der neuen Form über alle hereingebrochen. Zumindest hat man bei manchen Bundesländern den Eindruck, weil entsprechende Rahmenbedingungen erst im Verlaufe erlassen wurden. Was jetzt die Situation ist, das Studium hat begonnen, Studiengänge haben begonnen, aber noch zaghaft. Sie werden auch teilweise nicht von den Ländern finanziell unterstützt. Hochschulen zeigen hier großes Engagement, aber auch Träger der stationären Langzeitpflege und Krankenhäuser insbesondere zeigen Engagement, hier auch akademisiertes Pflegepersonal in ihre normalen Arbeitsbereiche sozusagen zu integrieren, sie auszubilden und zu integrieren. Im Vorfeld des Pflegeberufegesetzes gab es einiges an Gegenstimmen, insbesondere aus der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, weil man die Gefahr sah, dass die Qualität nicht mehr die gleiche ist der Ausbildung wie vorher. Das wird auch weiter diskutiert. Da haben sich inzwischen auch Weiterbildungen, Kurzzeitweiterbildungen unterschiedlichster Art sind entwickelt worden und beginnen jetzt für Auszubildende nach der Ausbildung. Für den spezifischen Bereich zum Beispiel der Pädiatrie oder der Neonatologie, insbesondere in solchen Akutsettings, da auch noch weiteres Wissen und Kompetenzen erwerben zu können.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Was durch das Pflegeberufegesetz gekommen ist, ist auch das Feststellen, 3 Jahre Ausbildung sind nicht ausreichend. Das waren sie vorher auch nicht, aber jetzt stellt man das fest, dass spezifische Handlungsbereiche, spezifisches Wissen nochmal mehr erfordern. Und wir haben dadurch auch die Situation, was in vielen Kliniken beklagt wird, weil ja alle auch auf die Kinderstation müssen, dass hier das ein Nadelöhr darstellt, die ganzen Auszubildenden sozusagen auch mit den Einsatzorten entsprechend versorgen zu können. Ein weiterer Problempunkt ist die Praxisanleitung. Das Gesetz verlangt, 10% der Ausbildungszeit in der Praxis müssen eine geplante und systematische Praxisanleitung beinhalten. Hier haben wir die große Problematik, dass in vielen Bereichen nicht ausreichend Praxisanleitende zur Verfügung stehen oder diese nicht ausreichend Zeit haben dafür. Und das ging bis dahin, hat eine Studentin im vorvergangenen Jahr eine Masterarbeit zu verfassen, eine Befragung gemacht, dass eben auch letztlich Auszubildende bzw. Praxisanleitende auch Dokumentenfälschung betreiben, um diese 10% der Bezirksregierung nachweisen zu können, obwohl sie nicht stattgefunden haben, in dem Umfang, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Also hier sind strukturelle Probleme, die sich jetzt zeigen.
Ich habe direkt ein paar Fragen dazu, und zwar zu den Vorbehaltsaufgaben, die du erwähnt hast. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Vorbehaltsaufgaben heißt, das sind Aufgaben, die wirklich nur Pflegefachpersonal durchführen darf. Also keine anderen Berufsgruppen, Ärzte auch nicht. Dazu gehört, wie du auch gesagt hattest, den Pflegebedarf festzustellen. Was sind denn da so mögliche Konflikte, die sich vielleicht daraus ergeben?
Dort, wo Vorbehaltsaufgaben in der Organisation wirklich bedacht werden, das ist noch so ein kleines Nischenthema, da wird nicht so wahnsinnig viel darüber diskutiert. Dort, wo man das ernst nimmt, heißt das ja zum Beispiel im Krankenhaus. Nehmen wir mal eine Patientin, ein Patient soll entlassen werden und der Arzt stellt fest, die Ärztin stellt fest, die Behandlung ist hier beendet. Die Pflege stellt aber fest, dass der Pflegebedarf eine solche Dimension hat, dass die häusliche Versorgung nicht gewährleistet ist. So, und jetzt ist die Frage, wer hat denn jetzt nun in Anführungszeichen Recht im Sinne der Organisation? Oder müssen beide sozusagen da zusammenkommen und zu einer Lösung kommen? Bislang ist es ja so, traditionell in Deutschland, dass Gesundheitsversorgung unter der Führung der Ärzteschaft geschieht und der Pflegeberuf irgendwie immer ein bisschen darunter geordnet ist. Mit diesen Vorbehaltsaufgaben wird eigentlich gesagt, das ist nicht so, sondern die haben ihren ganz eigenen Bereich, die Pflegenden. Und es ist die Frage, wie das umgesetzt wird. Es würde auch bedeuten, die Vorbehaltsaufgaben, das ist eigentlich etwas, was im Pflegealltag, wo man sagen könnte, ach, das sind ja ganz Miniatursachen, wenn eine Pflegefachperson feststellt in der häuslichen Versorgung, dass bestimmte Inkontinenzmaterialien notwendig sind, um zum Beispiel auch den Erfolg des Toilettentrainings irgendwie fortzuführen, aber solches Material nicht vom Arzt verschrieben wird, obwohl es eben er nur verschreiben darf, dann kommt die Vorbehaltsaufgabe natürlich da besonders zum Tragen. Der Pflegebedarf wird eingeschätzt und dann muss die Pflegeperson natürlich auch hier gegenüber dem Arzt entsprechend auftreten. Das kann natürlich auch wieder Konflikte bergen. Also ist die Frage, wie diese Vorbehaltsaufgaben in der gelebten Praxis des Gesundheitswesens auch überhaupt gesehen werden.
Ja, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen und da hattest du mir auch schon von diesen Konflikten erzählt und auch davon, dass es eben etwas ist, was sich jetzt erstmal entwickeln muss, ne? Also so lange ist es ja noch nicht in Kraft getreten. Wir sind jetzt dann quasi erst im 6. Jahr. Das ist etwas, was sich ja auf lange Zeit hin auch erstmal weiterentwickeln muss und die ganzen Konflikte, die man jetzt so identifiziert, birgen natürlich auch viele Chancen, also dass sich vielleicht verschiedene Berufsgruppen dadurch auch irgendwie annähern können und in ihren Fähigkeiten ergänzen können.
Ja, und sich gegenseitig ernst nehmen, das ist auch eine Sache. Und auch, dass Pflegende sich selbst ernst nehmen, dass sie sehen, ich bin nicht Arztassistenz, ich habe einen eigenen Bereich, aber auch auf der anderen Seite sich für diesen Bereich auch zuständig fühlen und zu sehen, das ist meine Aufgabe. Das eine ist ja sozusagen das Recht zu und das andere ist dann die andere Seite der Medaille, ist die Verpflichtung zu.
Dieses Ernst nehmen und sich ernst nehmen, ich glaube, du sprichst da auch gesellschaftlich so einen wunden Punkt an. Ist das auch dieser Paradigmenwechsel, das Revolutionäre am Pflegeberufegesetz, was du am Anfang angesprochen hattest?
Durch das Pflegeberufegesetz wird eigentlich verlangt, und das passiert in Ansätzen, dass andere Gesetze auch verändert werden, den Pflegenden mehr Kompetenzen zugewiesen werden. Im Sinne von zum Beispiel Abrechnungen. Das Sozialgesetzbuch muss verändert werden. Da gibt es auch erste Ansätze zu. Das ist auch durch das Gesetz deutlich geworden, dadurch, dass wir jetzt Ausbildung und Studium haben und jetzt auch noch die Pflegefachassistenz, die ja jetzt auch noch neu geregelt wurde, bundeseinheitlich, dass wir unterschiedliche Kompetenzabstufungen eigentlich haben müssen. Die müssen definiert werden. Wir sprechen da immer von einem Scope of Practice, der auch gerade in der Diskussion ist, in der Entwicklung, dass klar gemacht wird, wer darf eigentlich was, wer ist für was verantwortlich. Das haben wir vorher nicht so gehabt. Das war eigentlich salopp gesagt, wenn ich eine Krankenpflegehilfeausbildung mit einem Jahr gemacht habe und ich nur 6, 7 bis 10 Jahre auf derselben Station im Krankenhaus gearbeitet habe, werde ich die gleichen Dinge tun, wie es auch eine 3-jährig ausgebildete Person tut. Wir sind nicht erfahren darin, diese Kompetenzabstufung zu machen. Diese werden jetzt notwendig. Das ist ein Paradigmenwechsel. dieses kuschelige, wir machen alle das Gleiche, das kann so nicht mehr funktionieren, auch vor allem nicht in unserer arbeitsteiligen Welt, in der Gesundheitsversorgung, wo alles so rasch gehen muss. Paradigmenwechsel aber auch dahingehend, dass dem Pflegeberuf, so kann man das Pflegeberufegesetz lesen, nochmal eine andere, also die Bedeutung sozusagen mehr hervorgehoben wird. Das ist aber dann, weil du Gesellschaft ansprichst, eine gesellschaftliche Frage. Die Zeit, wo von den Balkonen her den Pflegenden zugeklatscht wurde, weil sie die Helden sind in der Corona-Pandemie, die sind vorbei. Jetzt ist wieder alles auf Null gestellt. Wir tragen mit uns so etwas wie dies, wie soll ich das benennen? Ein bisschen böse gesagt, so ein deutsches Makel. In der Weimarer Republik gab es Bestrebungen, den Pflegeberuf sozusagen auch strukturell, dass er sich in Organisationen abbildet, dass sich Pflegende zusammentun. Das ist durch den Nationalsozialismus völlig zerstört worden. Die Fachzeitschrift damals hieß Die Deutsche Schwester und diese Deutsche Schwester ist, böse gesagt, noch gar nicht ganz ausgestorben. Dieses Bild von der Schwester, die Frau, die ihre Mütterlichkeit und Sorge sozusagen dann in diesen Beruf hineingießt und dass weniger gesehen wird, was für ein Know-how wirklich notwendig ist, um diese Pflege in allen Orten, nicht nur im Krankenhaus, auch betreiben zu können. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr essentiell ist. Und vielleicht noch an der Stelle gesagt, ich hatte jetzt gerade erst eine Exkursion mit Studierenden, mit einer Kollegin in London. Wir waren auf den Spuren des Pflegeberufs in UK. Und man muss sagen, dass sich das eben ganz fundamental unterscheidet von dem, was wir in Deutschland in unserer kleinen Insel erleben sozusagen. Dass dort ein Studium ist, dass dort sozusagen eine staatliche Registrierung existiert. Hierzulande weiß niemand, wer ist eigentlich in der Pflege. Also es gibt kein zentrales Register. Dort hat man einen Berufsstolz, den wir hier auch vielfach suchen müssen, zumindest wenn Auszubildende heute im Krankenhaus oder im Pflegeheim von Pflegenden zu hören bekommen, warum hast du bloß diesen Beruf gewählt, das hätte ich nicht getan, rate ich dir von ab, dann ist ja die Frage, was ist das für ein Bild vom eigenen Beruf? Ich denke, wir sind eher in so einer melancholisch-depressiven Stimmung vielfach im Pflegeberuf. Das ist auch eine große Schwierigkeit. Und das Pflegeberufegesetz könnte dazu beitragen, dass das bewusster wird und man sozusagen anders auf den eigenen Beruf schaut.
Zukunft gestalten im betreuten Wohnen.
Beim Kongress Betreutes Wohnen 2026 bringt die Sozialgestaltung führende Branchenköpfe zusammen. Im Fokus stehen innovative Wohn- und Betreuungskonzepte, Digitalisierung, Finanzierung und tragfähige Strategien für morgen.
Ein besonderes Highlight, die exklusive Vorstellung der aktuellen Studie zum betreuten Wohnen.
Freuen Sie sich auf hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und intensiven Austausch. Am 26. November 2026, mitten im Herzen von Frankfurt am Main.
Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, wie soziales Wohnen wirtschaftlich, wirksam und wohnortnah gestaltet werden kann.
Den Link zur Anmeldung finden Sie direkt auf unserer Startseite unter www.sozialgestaltung.de.
Also ich finde das auch spannend mit dem internationalen Vergleich. Ich habe ja selber auch durch meine Erfahrung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit viel von anderen Kulturen, von anderen Ländern lernen können. Du hast es eigentlich ja schon angerissen, aber wie würdest du sagen, steht Deutschland so insgesamt im internationalen Vergleich da? Ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass in den meisten Ländern Pflege studiert wird. Hinken wir da hinterher in Deutschland?
Eindeutig ja. Das ist auch alles, was kann man in der Literatur an vielen Stellen nachlesen. Das eine ist eben die Qualifizierung sozusagen über das Studium, was woanders ganz normal ist. In anderen Ländern gibt es klare Vorstellungen davon, welche Kompetenzen haben Pflegende, was dürfen sie eigentlich und sind in anderen Ländern auch viel mehr ins Gesundheitswesen strukturell so integriert als eine eigenständige Berufsgruppe. Und dieses Eigenständige, das sind wir nicht in unserem Gesundheitswesen. Andere entscheiden darüber. Selbstverwaltungsorgane im Gesundheitswesen, die von anderen Berufsgruppen dominiert werden, die entscheiden darüber, was Pflege darf, soll, kann, wie viel sie kosten soll, wie die Gelder verteilt werden. Pflege ist sozusagen hierzulande nur ganz unwesentlich überhaupt in gesellschaftliche Prozesse auf politischer Ebene auch eingebunden. Da kämpft man zwar gegen an, sowas wie Deutscher Pflegerat als Zusammenschluss der pflegeberuflichen Verbände beispielsweise. Das ist in anderen Ländern eben anders. Dort gibt es auch eine Registrierung in vielen Ländern. Wer ist eigentlich ausgebildete Pflegefachperson, um darauf auch zugreifen zu können? Das wissen wir bei uns auch nicht. Also an vielen Punkten zeigt sich, dass wir uns nicht oder nur minimal weiterentwickelt haben über die Zeit in der Bundesrepublik Deutschland. In anderen Ländern ist der Pflegeberuf auch anders verankert im Gesundheitswesen systematisch und hat auch einen anderen Ruf in der Gesellschaft.
Wie hoch ist denn jetzt eigentlich überhaupt die Nachfrage, Pflege zu studieren in Deutschland?
Da kann ich jetzt gar nicht mit Zahlen aufwarten. Da wir selbst an unserer Hochschule auch dabei sind, so einen Studiengang einzuführen, sind wir auch in Netzwerken drin mit anderen Hochschulen, die so etwas anbieten oder anbieten wollen, so ein Studium. Das sieht in den Regionen sehr unterschiedlich aus. Man kann sagen, dass seit jetzt 3 Jahren das eher einen Zuspruch findet durch die Tatsache, dass die Studierenden eine Art Ausbildungsentgelt erhalten, was ihnen nicht zustand, sondern die mussten nebenbei noch arbeiten gehen. Da hat es viele Proteste gegeben, auch von Studierenden. Und jetzt durch einen Ausbildungsfonds erhalten die Träger des praktischen Studiums sozusagen das Geld für das Gehalt, also für ein Ausbildungsentgelt der Studierenden. Meiner Kenntnis nach ist der Zuspruch zum Studium in den Regionen sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben insgesamt noch eine sehr geringe Anzahl von akademisch ausgebildeten, primär ausgebildeten Pflegenden in Deutschland. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber wir waren bei 2-4%. Der Wissenschaftsrat hat ja in seiner letzten Stellungnahme zu dem Themenbereich empfohlen, 10-20% des Pflegepersonals sollten akademisch ausgebildet sein, grundständig. Da sind wir lange nicht. Hat ja auch was damit zu tun, können die Hochschulen sich das überhaupt leisten? Weil die Hochschulen bekommen kein extra Geld dafür. Das müssen sie dann mit dem jeweiligen Wissenschaftsministerium verhandeln. Und in Zeiten wie diesen, wo das Geld doch deutlich knapper geworden ist, ist das auch schwieriger.
Und du glaubst aber, dass es auch notwendig ist, einen Anteil von Pflegefachpersonal zu haben, der studiert hat, weil diese 3 Jahre Ausbildung häufig nicht ausreichen? Oder warum?
Im Studium hat man den wissenschaftlichen Anspruch. Das kann eine Berufsausbildung nicht in diesem Maße gewährleisten. Das heißt, studierte Pflegepersonen können durch ihre wissenschaftliche Qualifikation anders auf Pflegesituationen gucken und können zum Beispiel wissenschaftliche Literatur nutzen, um das, was wir als Evidenzbasierung bezeichnen, also sich daran orientieren, was wissen wir aus Studien über ein bestimmtes Phänomen, diese Studien einschätzen zu können und auf den konkreten Fall auch anwenden zu können. Das ist etwas, was man im Studium lernt, das kann man nicht in der Berufsausbildung lernen. Also dieser wissenschaftliche Blick ist für insbesondere das, was man als hochkomplexe Pflegesituation bezeichnet, sehr wichtig. Trägt dazu bei, auch Fallsteuerung organisieren zu können, durchführen zu können. Im besten Falle, und da gibt es einige Best-Practice-Beispiele, sind zum Beispiel in einem Krankenhaus auf einer Station beruflich ausgebildete und akademisch ausgebildete Pflegende zusammen aktiv und alle wissen um ihre eigenen Kompetenzen und so kann die Versorgung der zu pflegenden Personen verbessert werden, also dass auch wissenschaftliches Wissen in die Versorgung einfließen kann. Also das, finde ich, ist eines der wesentlichen Punkte, was das Studium angeht.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Dann geht es auch hier eigentlich wieder darum, dass sich dann die Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten dann gegenseitig ergänzen können. Wenn es da dann auch so in Richtung Fachkräftesicherung geht, sprechen wir auch häufig von Gewinnung von Personal aus dem Ausland, also von Pflegepersonal. Jetzt haben wir eben festgestellt, in den meisten Ländern wird Pflege studiert. Wenn wir dann Pflegepersonal aus dem Ausland akquirieren, was hier anfängt, in der Pflege zu arbeiten, die versuchen, sich zu integrieren. Ich habe schon öfters gehört, dass da dann die Herausforderung besteht, dass diese Fachpersonen in ihrer Fachlichkeit häufig gar nicht anerkannt werden. Kannst du das bestätigen?
Das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, aber ich weiß da einiges aus Literatur und Erfahrungsberichten, dass die sprachliche Problematik zum Beispiel dazu beitragen kann, dass diese Pflegenden, dass denen zugeschrieben wird, dass sie nicht genug wissen oder können, nur weil sie sich nicht in deutscher Sprache angemessen ausdrücken können. Also die Integration von Personen, die im Ausland ihre Ausbildung gemacht haben und jetzt zu uns kommen, findet ja seit Jahren statt. Da hat es ja auch entsprechend gesetzliche Regelungen gegeben, die sehr umfangreich sind hinsichtlich der Anerkennung oder Prüfungen, die noch gemacht werden müssen. Teilweise wird so getan, als ob wir sozusagen die Spitzenreiter sind in Pflege und nicht in andere Länder. Aber was natürlich auch eine Problematik darstellen könnte, es sind unterschiedliche Verständnisse von dem, was beruflich Pflegende an Aufgaben haben. Also in so manchen Ländern ist zum Beispiel die körperliche Versorgung im Sinne von Körperpflege, die Unterstützung bei Ausscheidungen oder die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme in den Händen von Hilfspersonen oder eben auch der Familie, sodass sich beruflich Pflegende gar nicht damit so wirklich auseinandersetzen. Und da haben wir ein anderes, zumindest noch ein anderes Verständnis in Deutschland. Und hier gibt es einige Projekte, die eben gerade sich darum bemühen, dass die Pflegeteams hier zusammenkommen und dass man sozusagen dann auch voneinander lernen kann. Die Situation in der Ausbildung ist ähnlich und man muss sagen, ich höre das von so vielen Schulleitungen inzwischen, dass eben teilweise ganze Klassen nur mit Personen bestückt werden, die aus dem Ausland akquiriert werden und die dann aufgrund von Visabestimmungen am ersten Ausbildungstag sozusagen mit dem Flugzeug hier anlanden. Je nachdem, wie die Träger der Ausbildung das organisiert haben, gibt es eine Welcome-Kultur oder aber nicht. Ich höre von Lehrenden, die eben selbst dann zum Flughafen fahren, um die Auszubildenden abzuholen, weil nichts organisiert wurde. Das ist ein sprachliches Problem, was dadurch natürlich besteht. Und das ist gerade ein großes Thema auch in den Pflegeschulen, wie damit umzugehen wäre mit dieser Heterogenität, insbesondere der sprachlichen und auch kulturellen Heterogenität. Und ich möchte betonen, ich finde, das ist kein Problem. Wir sind angewiesen darauf für die pflegerische Versorgung der Gesellschaft, dass Personen aus dem Ausland zu uns kommen dafür. Es ist eher etwas, was man auch als Chance nehmen kann, voneinander zu lernen, miteinander zu arbeiten und das nicht nur negativ zu sehen. Also das ist in der Tat gerade ein ganz, ganz großes Thema.
Total. Man kann das ja auch auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens übertragen. Also dass wir da auch anfangen müssen, das nicht als Probleme zu sehen, sondern eben als Chancen, damit wir daran auch gemeinsam wachsen können. Wir sind ja jetzt so ein bisschen abgeschweift auch vom Pflegeberufegesetz. Ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Und zwar hört sich das ja eigentlich alles sehr gut und fortschrittlich an. Würdest du denn jetzt sagen, dass das Pflegeberufegesetz es geschafft hat, den Pflegeberuf attraktiver zu machen?
Ich denke, es trägt etwas dazu bei, indem neue Möglichkeiten geschaffen wurden. Ob dieses Gesetz es geschafft hat, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, weiß ich nicht. Also es geht ja um Mobilität, die damit versprochen wird. Also dass ich in unterschiedlichsten Handlungssettings arbeiten kann, dass die Ausbildung qualitativ verbessert wird durch entsprechende Anleitungen, Begleitungen, dass ein Studium eingeführt wird, was sozusagen auch dazu führen soll, dass sich Personen, die sich bisher nicht vom Pflegeberuf haben, ansprechen lassen, dass sie denken, das könnte etwas für mich sein. Meiner Einschätzung nach wird das minimal sein, dass es das Gesetz geschaffen hat, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Ich glaube, letztlich ist die Frage, welche Bedingungen ich vor Ort vorfinde. Und es hängt auch davon ab, nicht nur wie eine Ausbildung stattfindet, weil das regelt das Pflegeberufegesetz, wie sieht die Ausbildung aus. Hängt auch davon ab, was passiert denn dann? Also es braucht ja auch, dass alle Pflegenden nach ihren Fähigkeiten auch Einsatzorte finden. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, studieren Sie doch, tolle Möglichkeit, das bietet das Gesetz jetzt. Und man da aber mitbekommt, wenn ich das Studium gemacht habe, mache ich nichts anderes als die, die die berufliche Ausbildung gemacht haben und verdiene auch kein anderes Geld. dann ist das nichts mit der Attraktivität. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind vor allem das Relevante, um eine Attraktivität zu schaffen. Auch da, man kann nicht den schwarzen Peter nur den Einrichtungen in die Schuhe schieben, sondern es ist auch an den Gesetzgeber zu appellieren, dass hier sozusagen auch Strukturen geschaffen werden, damit eine ordentliche Finanzierung der Pflege zustande kommt. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass Pflege, der Pflegeberuf nicht ordentlich, so würde ich es mal ausdrücken, in unserem Gesundheitssystem systematisch verankert ist als ein eigenständiger Beruf. Ich weiß, das beantwortet deine Frage nicht vollständig, aber das ist das, was ich jetzt mit aller Vorsicht sagen kann.
Ja, ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig festzuhalten, dass ja ein Gesetz allein es nicht schaffen wird, alle Probleme zu lösen. Aber es klingt so von dem, was du bisher erzählt hast, dass damit zumindest eine wichtige neue Grundlage geschaffen wird und vielleicht die richtigen Anreize auch gesetzt werden. Jetzt ist die Frage, wie das weiter gestaltet wird, ja, und was wir daraus machen.
Also ich finde, was wichtig ist, dass man nicht aus dem Auge verlieren darf, dass wir das nicht machen, damit es uns gut geht und wir Anerkennung bekommen nur, sondern dass das vor allem notwendig ist, damit unsere Gesellschaft eine angemessene pflegerische Versorgung erfährt, nämlich eine gute. Das ist auch etwas, wenn ich den Ethikkodex mir angucke von International Council of Nurses, auf das sich alle beziehen, auch Berufsordnung, die wir bereits in Deutschland haben, dann finde ich, ist das immer wieder wichtig herauszustellen. Und deswegen ist das eine Verantwortung auch der Gesellschaft, der Politik und der einzelnen pflegenden Organisationen, dass das ermöglicht wird. In der Zukunft wird es noch viel bedeutsamer werden, als es heute nicht schon ist. Und so etwas wie Disaster Nursing etc., also die Pflege in Notfallsituationen, Katastrophensituationen, da werden wir, glaube ich, bei den Hitzeveränderungen und der kritischen Weltlage in der Zukunft noch mehr auch sehen, wie wichtig pflegerische Versorgung ist.
Damit sprichst du auch einen total wichtigen Punkt an, und zwar, dass ja die Attraktivität des Pflegeberufs, weil wir da so viel drüber sprechen, ja keinen Selbstzweck erfüllt. Man muss sich ja immer fragen, warum wollen wir den Beruf denn attraktiver machen? Und dann ist es ein Mittel, und den Zweck, den eigentlichen Zweck hast du ja angesprochen, dass die Bevölkerung besser versorgt wird.
Ich möchte an der Stelle eine kleine Anekdote einfügen, wenn ich darf. Ich habe für ein Projekt vor einiger Zeit in alten Fachzeitschriften vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe gelesen und geblättert. Und in Ausgaben von Ende der 1980er Jahre waren Mitteilungen darüber, warum wollen so wenig junge Menschen in den Pflegeberuf eintreten. Wir haben einen großen Personalmangel. Also wir sind vor einer Situation, die wir immer wieder schon hatten und die anscheinend immer noch keine Lösung wirklich gefunden hat.
Ja, vielen Dank, Roland. Es ist total wichtig und schön, Gäste wie dich dabei zu haben, die uns mit ihrer Weitsicht nochmal weiterbringen. Und ja, ich finde es schön, dass wir daran teilhaben durften.
Danke dir für die Einladung nochmal. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörenden einige Impulse dabei sind.
Dessen bin ich mir sicher. Ich habe auch ganz gebannt zugehört. Und auch ich sage danke an Tahere und danke Professor Brühe, dass Sie hier waren und uns diese Einblicke gegeben haben. Vielen Dank.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.